Doing Age findet man im Titel. Jetzt ist das ein Begriff, der ist jetzt nicht so alltagsgängig. Was versteht man denn unter dem Begriff, das Alter zu tun? Ich übersetze das jetzt mal.
Also ich denke, beim Doing Age sind hauptsächlich drei Ebenen wichtig. Das eine ist die symbolische Ebene. Dabei geht es darum, dass wir bestimmte Altersvorstellungen haben. Also es geht darum, dass Alter altern nicht natürlich ist in dem Sinne, sondern dass sozusagen natürlich die Altersbilder, die eine Gesellschaft hat, da ganz stark mit einfließen und Menschen sich in der Regel auch danach ausrichten, also welche Bilder jetzt eine Gesellschaft zur Verfügung stellt. Das ist das eine. Das andere wäre sozusagen die interaktive Ebene, das ist tatsächlich das Doing. Ja? Also was machen Menschen, um sozusagen Altersstereotype möglicherweise herzustellen oder genau im Gegenteil, also gegen diese Stereotype in gewisser Weise an ihrem Körper anzuarbeiten. Also so könnte man es vielleicht formulieren. Und die dritte Ebene wäre nochmal die leiblich-affektive Ebene. Da geht es um das gefühlte Alter. Und das ist ja schon sehr interessant, weil auch in anderen Untersuchungen, aber auch eben in unserer, deutlich wird, dass die 60- bis 80-Jährigen alle 10 Jahre, etwa 10 Jahre jünger einschätzen, als ihr kalendarisches Alter vorgibt.
Also ist es quasi dieses 60 ist das neue 40?
Naja, das wären jetzt 20 Jahre, also sagen wir mal so in den 50er.
Ja, oder 50 ja. Eben.
Die Interviewpartnerinnen vergleichen das eben hauptsächlich mit ihren Eltern, also die Mutter beispielsweise, die in der Regel nicht berufstätig war, sondern die quasi für die Kindererziehung und den Haushalt gesorgt hat. Also dieses klassische Paarkonzept sozusagen, wo der Mann eben der Versorger der Familie ist. Und wo die Mütter also in der Regel auch keinen Sport betrieben haben oder sich in irgendeiner Weise schon bewegt haben. Also das kann man natürlich nicht sagen, aber so, was wir jetzt unter sportlicher Aktivität verstehen, das eigentlich nicht in ihrem Konzept, in ihrem Selbstkonzept oder Körperkonzept irgendwo einen Platz hatte. Und da vergleichen eben die Interviewpartnerinnen und sagen, also meine Mutter war mit 60 so alt schon, ja, also das weicht tatsächlich von dem ab, wie ich mich heute fühle und wie ich aussehe und wie ich mich gerne präsentieren möchte.
Es hat ja diverse Ebenen, also das eine ist natürlich die Kriegs- oder Nachkriegsgeneration, die ganz andere Aufgaben zu bewältigen hatte wie die kommenden. Das andere ist aber natürlich auch, wenn wir uns nochmal diesem Bild von außen angucken, also so mediale Bilder, die produziert werden, also sei es in Werbung ältere Menschen, sei es aber auch in Filmen und so weiter. Also das Bild von, sagen wir mal, Menschen ab 60 hat sich ja schon extrem gewandelt. Was sind denn da so die Hauptmerkmale, wo man sagen kann, was sich da so stark geändert hat?
Zunächst mal ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass sehr sportlich aktive natürlich in der Werbung vorkommen, die sich gesund ernähren, ja, also das sind sozusagen die Bilder, eben wenig Alkohol trinken, nicht rauchen, also all diese positiven Ideen, die mit Altern auch dann verbunden werden. Aber interessant ist, und das ist auch ein Teil unserer Untersuchung, also mein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der Sebastian Hartung, der hat die Internetplattform von Fitnessstudios untersucht und da mal geguckt, also was haben die eigentlich in ihrer Werbung integriert? Geht es da schon sozusagen um Ältere? Wollen sie auch Ältere ansprechen? Und das ist interessant, dass Frauen kaum vorkommen auf diesen Internetplattformen. Das sind dann wieder eher ältere Männer, die, obwohl das eigentlich widerspricht der Mitgliederzahl. Ja, also da haben wir hauptsächlich Frauen, also ungefähr so 52% Frauen sind Mitglied im Studio, was man ja von Sportvereinen beispielsweise nicht sagen kann. Und da kommt man vielleicht noch zu einer anderen Idee. Also warum ist das Fitnessstudio so attraktiv dem Sportverein gegenüber? Ja, weil die Frauen sagen natürlich, die können kommen und gehen, wann sie wollen. Es werden immer Kurse angeboten, also Frauen nehmen in erster Linie die sportlichen Angebote innerhalb einer Kursform wahr. Also da ist beispielsweise Pilates, was sehr gerne wahrgenommen wird, oder Body Art, also letztendlich diese fantasievollen Begriffe, sagen wir es mal so, die sollen natürlich Kunden anlocken, aber letztlich verbirgt sich da auch eine gewisse Form von Gymnastik darunter. Ne? Body Art ist zum Beispiel eine Mischung aus Yoga und funktioneller Gymnastik. Die Namen machen dann auch eine Menge aus, aber eben auch das Angebot, was zur Verfügung steht, die Sauna, die noch zusätzlich da ist, und auch die Trainerinnen, die eben in der Regel sehr gut ausgebildet sind. Aber hier müssen wir auch sagen, wir haben auch Expertinnen-Interviews gemacht, dass die in der Regel noch nicht darauf vorbereitet sind, dass ja eigentlich die Älteren ihre Kunden und Kundinnen sein werden. Und sie auch in gewisser Weise natürlich wissen müssen, was müssen sie berücksichtigen, wie darf die Belastung sein und so weiter. Ja? Also in der Regel sind sie da noch nicht so wirklich drauf vorbereitet. Wie übrigens Sportvereine auch. Die sind auch noch nicht auf den demografischen Wandel vorbereitet.
Du hast jetzt mehrere Punkte auch angesprochen. Das eine, da steckt so ein bisschen was drin von die richtige Art, alt oder älter zu werden. Mhm. Und auch so die Verantwortlichkeit. Wer trägt denn jetzt die Verantwortung? Und wer wird eigentlich überhaupt wirklich alt? Also da gibt es ja auch Unterschiede. Was ist denn das gesellschaftliche Bild vom richtig älter werden?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ja, wir haben die alten Berichte beispielsweise. In den alten Berichten stehen immer wieder Empfehlungen, wie umzugehen ist. Und im 6. alten Bericht beispielsweise steht, dass die Älteren doch sich jetzt aktiv bewegen sollten und eben auch sozusagen auf ihre Gesundheit achten sollen, damit sie noch weiterhin für die Gesellschaft nützlich sein können. Ja, also das nennt man ja die Aktivierung sozusagen der älteren Begriffe wie aktives Altern, aber auch erfolgreiches Altern, produktives Altern. Also bei produktivem Altern geht's ja mehr um ehrenamtliche Arbeit. Ja, also da will man die Älteren sozusagen in gewisser Weise nutzen für bestimmte Felder, die eben jetzt so nicht mehr besetzt sind. Also das ist ja ein ganz interessanter Vorgang und damit wandelt sich auch sozusagen die staatliche Aufgabe für Ältere in gewisser Weise zu sorgen mit den entsprechenden Institutionen hin zu der Aufforderung, dieses selbst zu übernehmen. Ja, also die Eigenverantwortung, wir kennen das innerhalb von neoliberalen Gesellschaften, ist eben sozusagen die Delegation an das Individuum, die Eigenverantwortung zu übernehmen, doch recht groß geschrieben. Und das sollen jetzt Ältere eben auch erfüllen. Und interessant ist, was die älteren Frauen, die wir jetzt befragt haben, dazu sagen. Es gibt eine ganze Reihe, die genau das ablehnen. Die sagen, also Ältere haben ja lang genug gearbeitet, das könnte man nicht fordern. Klar wäre es irgendwie schön, Ältere zu integrieren, indem sie eben bestimmte Aufgaben übernehmen, aber das kann auf keinen Fall eine Forderung sein. Und außerdem, und hier kommen wir nochmal zum interessanten Aspekt, müsse man auch berücksichtigen, dass es Ältere gibt, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, beispielsweise auf dem Bau. Da kann man gar nicht verlangen, dass die sozusagen auch noch in ihrer Rentenzeit sozusagen aktiv sind und für die Gesellschaft dann eben nützlich sind.
Ja, davon abgesehen haben viele davon nicht genug Rente, um einfach sich ausruhen zu können überhaupt, um dann noch produktiv zu sein.
Richtig.
Ein bisschen zu verdienen.
Oder auch in Fitnessstudios zu gehen beispielsweise, ja. Denn das muss man jetzt tatsächlich auch sagen, das betrifft natürlich hier ein ganz bestimmtes Milieu, also die eher bildungsnah sind beispielsweise, die das entsprechende ökonomische Kapital und eben auch kulturelle Kapital haben. Die sind sozusagen Mitglied in Fitnessstudios, ja. Wir haben ganz wenige Ausnahmen, die also relativ wenig verdienen und trotzdem ins Fitnessstudio gehen. Das hat dann etwas zu tun mit dem regionalen Bezug. Also wir haben ja in Kirchzarten und in Freiburg Fitnessstudios aufgesucht und da Frauen befragt. Das ist natürlich was anderes, wenn man auf dem Land ist letztendlich. Dann ist man auch stärker sozial eingebunden. Also es gibt ja auch, das weiß man ja, dass sozusagen Frauen immer noch längere Lebenszeit haben, um sozusagen sowas wie Einsamkeit auch ein Stück weit zu bekämpfen, fühlen die sich dann natürlich durch so ein Fitnessstudio sozial eingebunden. Und das ist auch noch ein Grund, warum.
Ich habe auch gelesen in eurem Artikel, dass eine Frau dabei war, die, ich glaube, es waren 10% ihres Renteneinkommens, genau, fürs Fitnessstudio ausgibt. Ich meine, das ist nicht wenig.
Nein, das ist nicht wenig. Und bei der Frau muss man jetzt sagen, die hat eben in den 30er Jahren eine persönliche Krise erlebt. Dazu trat noch Krebs und eigentlich über ihre Reha fing sie dann eben an, sozusagen zu laufen. Also man weiß ja auch, dass das miteinander korrespondiert, dass das eine gute Art ist, mit den Folgeerscheinungen umzugehen. Und dadurch hat sie eben sehr viel Energie für sich selber gespürt, sehr viel Kraft gespürt und erlebt eben dieses Wohlbefinden, dass sie etwas leisten kann, dass sie fähig ist, das zu tun, als so entscheidend, dass sie bereit ist, so viel dafür zu bezahlen tatsächlich. Ja. Genau. Also hier sieht man auch, dass die Frauen, auch wenn sie in gewisser Weise den Aufrufen folgen, ja, sich eben aktiv zu positionieren durch ihre Arbeit am Körper in Fitnessstudios, dass es aber trotzdem quasi Bedeutungsgehalte gibt, die für sie über diese Normerfüllung hinausgehen. Ja? Und das ist zum Beispiel auch ein Fähigkeitskonzept, was für diese Frauen ganz wichtig ist. Denn interessant ist, dass sie das Schwinden sexueller Attraktivität, was ja immer, was die Susan Sontag schon in den 70er Jahren proklamiert hat, dass es ein Double Standard of Aging gibt, dass die sagen, das interessiert mich eigentlich wirklich überhaupt nicht, sondern mich interessiert, kann ich mich aufs Rad setzen, kann ich von Kirchzarten nach Freiburg fahren, schaffe ich das, ja? Also dieses Fähigkeitskonzept. Und das finde ich eine spannende Geschichte.
Ja, vor allem also in den Aussagen, ich habe da auch eine rausgesucht, turne bis zur Urne, ja, und dass ich nicht auf staatliche Leistungen angewiesen bin, das wünschen sich ja alle, alle wünschen sich das, aber mein Wunsch ist es auch, never ever Pflegefall, das zeigt es ja im Prinzip.
Ja, genau. Also die Frauen wollen so lange wie möglich ihre Mobilität erhalten, auf niemanden angewiesen sein und eben auch bestimmte Dinge, die sie vielleicht während ihrer beruflichen Zeit und auch der Kindererziehungszeit so nicht verwirklichen konnten, wie zum Beispiel Reisen. Ja, also viele haben noch solche Vorhaben. Insofern kommt drauf an, also hauptsächlich Beweglichkeit und möglichst Selbstständigkeit zu erhalten, das ist letztlich ein starker Gewinn für diese Frauen.
Also Emanzipation und an der Stelle dann auch Selbstermächtigung schlussendlich.
Richtig.
Jetzt hat es aber ja auch eine andere Seite, also schreiben ja auch viele und das fand ich dann schon interessant, auch bei Frauen zwischen 60 und 80, dass sie natürlich auch ganz stark in Bezug auf ihre Körperlichkeit, also Aussehen, flacher Bauch und muskulös sein und so weiter, das nach wie vor einfach auch in diesem Alter eine große Rolle spielt. Da kommt ja dann wieder so diese Selbstoptimierung auch noch so ein Stück. Also da geht es ja nicht unbedingt darum, komme ich von A nach B, sondern wie sehe ich vorm Spiegel aus und dass die Frauen ihr Leben lang da tatsächlich auch damit hadern.
Richtig. Also es gibt natürlich sowas wie Schönheitshandeln. Darüber hat zum ersten Mal die Nina Degele geschrieben und das konnte ich bei meinen Interviewpartnerinnen eben auch feststellen, dass das für sie wichtig ist. Also beispielsweise nicht zu stark zuzunehmen ist ein wichtiger Punkt. Also dass sie auch in gewisser Weise eine Attraktivität erhalten wollen, das schon. Aber sie erkennen schon auch die Grenzen an, ja, dieser Fähigkeitserhalt ist, glaube ich, stärker noch als diese Strategie des Schönheitshandelns. Und ein flacher Bauch steht ja letztendlich für Disziplin. Also, was den Frauen ganz wichtig ist, diszipliniert zu handeln. Und das legt ja auch die Institution Fitnessstudio nahe. Ja? Also, da ist ja Disziplin ganz stark. In den Kursen natürlich muss man Disziplin haben, um die überhaupt durchzuhalten beispielsweise. Also es wird einem auch ein bestimmter Lebensstil nahegelegt. Also, aber die Frauen schaffen es schon, damit auch so umzugehen, dass sie sagen, also ich kann natürlich nicht mehr wie eine 30-Jährige vor mir, das ist ganz klar, aber so wie ich es schaffe, da mitzuhalten, da habe ich einfach Wohlbefinden und diese Aspekte spielen da eine große Rolle.
Aber es gibt ja schon auch Aussagen, so, also jetzt in Bezug auf Raucherinnen, auf Leute, die Alkohol trinken, auf dickere Menschen, die jetzt schon in ein sehr diskriminierendes Raster gehen.
Ja, das ist auch noch mal gut zu erwähnen. Also es gibt eine ganze Reihe unter den Interviewpartnerinnen, die sich sehr stark abgrenzen. Also das ist natürlich die andere Seite der Disziplin. Wenn eine Person die sehr stark einhält, kann es sein, dass der Blick auf andere dann doch diskriminierend wird. Und das stimmt. Also es gibt da einige dabei, die sich sehr stark abgrenzen von denjenigen, die das eben nicht schaffen, diesem Konzept zu entsprechen. Eine Interviewpartnerin spricht beispielsweise von Adipositas-Menschen. Das ist schon schwierig, denke ich, hängt auch wiederum mit der beruflichen Situation dieser Interviewpartnerin zusammen, die eben bei einer Krankenkasse gearbeitet hat und immer wieder feststellen musste, dass bestimmte Aktionen da nicht geholfen haben, aber was natürlich nicht das rechtfertigt, dass diese Abgrenzung so stark in eine Diskriminierung reingeht. Das ist sicher die Kehrseite der Medaille, ja.
Also ihr habt jetzt insgesamt 40 Frauen befragt und die waren ja alle so aus sozialer Mittelschicht, hast du gesagt. Jetzt sind das natürlich auch die Frauen, die wirklich auch statistisch gesehen älter werden. Also es gibt ja auch eine ganze Menge Menschen, die eben nicht in dieser sozialen Schicht verankert sind. Woran liegt es denn, dass Leute, die aus einem anderen Milieu stammen, nicht so alt werden?
Ja, da sind viele Faktoren für zuständig. Es hat mal eine Untersuchung gegeben, dass tatsächlich Hauptschulabsolventen und Absolventinnen 4 Jahre eher sterben als Abiturienten, Abiturientinnen. Das hat was zu tun mit den Wohnverhältnissen. Also wenn man sich das mal anschaut, wo wohnt jemand? Wenn er an einer belebten Straße wohnt, ist das natürlich eine höhere Belastung, als wenn ich jetzt im Grünen wohne beispielsweise. Welches ökonomische Kapital steht mir zur Verfügung? Also welches finanzielle Kapital? Kann ich mich so gesund ernähren? Dazu gehört auch ein Wissen. Das wäre wieder das kulturelle Kapital. Ich muss darum wissen, dass Sport und gesunde Ernährung zuträglich sind. Dazu gehört aber auch soziales Kapital, also die Beziehungen, die eine wichtige Rolle spielen. Ja, ist jemand eingebettet in ein soziales Netzwerk oder ist diese Person eher einsam? Also das sind alles Faktoren, die letztendlich dazu beitragen, ob jemand älter wird oder eben nicht.
Wahrscheinlich auch in Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten.
Spielen natürlich auch eine Rolle, ja. Krankheiten, also Umgang mit Krankheiten, all diese Faktoren sind eben da ziemlich ausschlaggebend.
Ja, ist eigentlich schon traurig für unsere Gesellschaft.
Ja, man müsste sich hier wirklich Förderkonzepte überlegen, wie man gerade diesen Personenkreis erreichen kann. In Kanada beispielsweise, das wäre vielleicht auch mal eine Idee, die man hier überlegen könnte, können Personen, ich sag mal jetzt, ich weiß das genaue Alter nicht, aber ab 65 umsonst ein Fitnessstudio besuchen. Ja, also wenn man entsprechende Einführungen und Kurse dazu anbieten würde, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Natürlich muss man auch hier erstmal wieder Überzeugungsarbeit leisten, aber das ist tatsächlich ein gutes Projekt nochmal, ein Anschlussprojekt. Also wie kann man jetzt eigentlich sich bestimmten Milieus zuwenden, für die Sporttreiben erst keine Relevanz hat? Man kann sich das ja auch vorstellen, wenn man mit der täglichen Existenz beschäftigt ist, dass man nicht auf die Idee kommt, in irgendeiner Form Sport zu treiben.
Ja, wer Flaschen sammelt, um das Alter zu finanzieren, der wird eher nicht sich beim Fitnessstudio an.
Ja, mit Sicherheit.
Wenn du jetzt zurückguckst auf eure Forschung, nochmal zurück zu diesem Selbstoptimierung versus Selbstermächtigung, was waren so diese spannendsten Punkte, die da am Schluss rausgekommen sind?
Also sehr interessant finde ich, dass eben diese Frauen in dieser Altersgruppe sich nicht vollkommen vereinnahmen lassen. Also sie gehen nicht wirklich auf in dieser Form der Selbstoptimierung. Also das kann man einmal sehen, dass sie sich eben dieser Idee entziehen, dass Menschen im Fitnessstudio immer besser werden müssen. Das ist ja eigentlich das Konzept. Also eigentlich reicht es nie. Ich muss immer noch diesen Kurs machen, jenen Kurs machen und die Muskulatur stimmt noch nicht und jene nicht. Also dem entziehen sie sich. Das hat ja was damit zu tun, dass sie altern, auch reflektieren, was geht und was geht nicht, wo sind die Grenzen, das ist das eine. Das andere ist, dass auch Schönheitshandeln immer sozusagen auf einer moderaten Ebene stattfindet, schon, dass sie bestimmte Vorbilder haben, also was das Gewicht angeht. zum Beispiel, ja, auch wie ein disziplinierter Körper eigentlich auszusehen hat. Aber letztendlich sagen viele, sprechen das an, naja, dass diesen optimalen Körper werde ich nicht mehr erreichen. Also sie wissen natürlich, dass das begrenzt ist. Insofern finde ich es ganz spannend, also dass genau diese Altersgruppe, jetzt muss man natürlich auch sagen, also die Müttergeneration war ja da noch ganz anders, die eben noch nicht Sport getrieben hat und auch in Amerika, also ich habe ja auch in Amerika Interviews gemacht, um mal zu vergleichen, wie sieht denn das aus, weil Amerika ist ja nun das Mutterland der Fitness, beurteilen die Frauen dort diese Art der Selbstoptimierung auch da, wird ja ziemlich Übererfüllung dieser Normen zurückgetreten. Aber man muss sagen, das sind ja die Frauen, die das erste Mal, also habe ich in einer Studie gelesen, die 60 sind, das erste Mal Sportunterricht überhaupt in den Colleges hatten. Also das ist auch interessant.
Darf man auch nicht vergessen. Ne? Nee. So lang ist das alles noch gar nicht her.
Nee, ist richtig.
Gehen wir mal von der optimalen Zukunft aus, dass alle die gleiche Chance haben, alt zu werden und es nicht so Milieuverschiebungen gibt. Wird sich das Bild vom Alter in der Öffentlichkeit auch stark ändern? Also die Bilder, die wir so früher von Oma und Opa hatten, die sind schon ganz anders.
Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir natürlich die aktiven Älteren. Aber wie gesagt, das Milieu macht schon hier das Entscheidende aus. Also die sich Reisen leisten können, die mal im Wellnesshotel übernachten können, das sind die einen, die auch immer Projekte haben, immer Ideen haben, was sie alles noch machen können. Und die anderen eben, die zum Teil ja nicht genug Rente haben, das sind ja auch wiederum Frauen auf der anderen Seite, die irgendwie bangen müssen um ihre tägliche Existenz oder die eben in Altenheimen sind. Also was wir haben, ist ja, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, eine Einteilung in 4 Altersphasen. Da sind die 60- bis 80-Jährigen, also die jungen Alten und ab 80 dann die Hochaltrigen. Und das Problem ist, dass sich die Form der Altersdiskriminierung eigentlich nach hinten verschiebt. Also wir schaffen das Problem nicht aus der Welt in dem Sinne, auch wenn sich jetzt Altersbilder verändern, aber irgendwann setzt eben die Gebrechlichkeit ein. Also das wird man nicht verhindern können. Ja.
Geht's weiter mit eurer Forschung?
Wir sind noch bei diesen verschiedenen Auswertungsprozessen und vor allen Dingen das Ganze auch so zusammenzubringen. Das soll nachher in einem Buch münden. Also momentan sind wir noch dabei, Habitusanalysen anzufertigen, also das ist eine Einzelfallanalyse, um sozusagen hier auch nochmal zu gucken. Wir haben ja vorher uns eher soziale Muster angeschaut, wie ist es insgesamt, und jetzt gucken wir nochmal stärker auf den Einzelfall und hoffen uns da auch nochmal tiefergehende Erkenntnisse.